die Entwürfe des Herzens, der Mensch im Bilde Gottes geschaffen, Abbild Gottes, dann ist ja Gott der Originalmensch.
Nochmal, ist die Übertragung laut genug? Ich habe den Eindruck, ja, das funktioniert nicht ganz so.
Oder? Wie ist die Übertragung? Bitte, hinten. Gut.
So, das dann macht er. Ist fast bis an meinem Schach.
Ja, so ist noch besser, ne? Da brauche ich mich auch nicht so anzustrengen, ne? Ja, 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 ja. Also, wir sind zufrieden. Ja. Wenn ich eine Statue von einem Menschen vor mir sehe, von einem Bildhauer geschaffen, dann ist das, die Statue, das Bild des Menschen, des Betreffenden. Jetzt ist der Mensch, Adam, geschaffen als Abbild Gottes, als Bild Gottes in unserem Bilde. Und Adam ist nun der Mensch, ein Mensch. Dann ist ja wer der Originalmensch, bitte? Gott. Gott ist der Originalmensch. Ist es dann doch eine gewisse Ehre, Mensch sein zu dürfen? Aber jetzt kommt etwas ganz Schönes. Also zuerst noch, dann hat ja Gott Gedanken in seinem Herzen. Wenn die schon beim Abbild eine solche Rolle spielen, nicht? Dann sind ja die Überlegungen und die Entwürfe und die Gedanken im Herzen Gottes im Original ganz wunderbar, weil sie dort immer Licht und Leben und Güte, Glauben, Hoffnung und Liebe sind als Beweggründe. Und jetzt nur noch eine Konsequenz der Tatsache, Gott, der Schöpfer, ist der Originalmensch. Dann haben wir für die eigenartige Tatsache, dass Jesus Christus sich in seiner Niedrigkeit immer wieder mit Vorliebe wie bezeichnet? Des Menschen Sohn. Merken wir schon etwas?
Aber das gibt es auch schon im Himmel, Daniel 7. Wie eines Menschensohn wurde vor den Alten an Tafel gebracht. Das ist hier ganz groß geworden. Schon im Himmel ist er der Sohn des wahren Menschen.
Prächtige Bestätigung. Was die Bibelkritik sehr gerne benutzt, dass Jesus nur ein Mensch war und dann in besonderer Weise von Gott zur Darstellung gebracht worden ist. Er hat ja selber gesagt, ich bin des Menschensohn, immer wieder des Menschensohn, die Tage des Menschensohnes. Wollt ihr ihn da um Gottes Sohn aus ihm machen? Ja. Jetzt verstehen wir. Warum sagt er mit Vorliebe, ich bin des Menschensohn, nicht ein Sohn der Menschen? sondern ich bin des Originalmenschensohn. Das ist ja identisch, gleichwertig wie Gottes Sohn. Gott ist der Originalmensch und der Sohn Gottes ist der einzige Sohn dieses Originalmenschen. Des Menschensohn. So. Ein Grund, uns in einer Weise anbetend freuen zu können. Des Menschensohn. Und deshalb, Gott als Originalmensch trägt in seinem Herzen seine Gottesgedanken, Licht und Leben, Liebe, Freude, Friede. Und da dürfen wir jetzt in dieser Morgenstunde erst einmal hineinsehen. Psalm 92, Vers 5. Psalm 92, Vers 5, Elberfelder. Wie groß sind deine Werke, Jehova? Sehr tief sind deine Gedanken. Dürfen wir da überhaupt wagen, da hineinzusehen? In diese sehr tiefen Gedanken unseres Gottes. Was ist uns denn für ein Geist gegeben, der alle Dinge erforscht, sogar die Tiefen der Gottheit? Und wir sind ja im Verlauf dieser Stunden nicht selten bei solchen Tiefen unseres Gottes angekommen. Psalm 139, Vers 17. Und wie köstlich sind mir deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen, wie köstlich sind mir deine Gedanken, o Gott. Genau das Gegenteil von Gedankengängen im Herzen der Geschöpfe, sowohl von Engeln als Menschen. Ganz wunderbar. Wie köstlich sind mir deine Gedanken, o Gott. Wie gewaltig sind ihre Summen. Können wir verstehen, wenn ein David solches aussprechen kann, dass er dann eben wirklich als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet werden konnte. Das sprach ja Gott schon aus bei der Erwählung Davids. Sagt zu Samuel, geh zu Simei ins Haus, werde dir zeigen, wer König sein wird. Ich habe David erwählt, ein Mann nach meinem Herzen. Vielleicht gerade in einer persönlichen Tiefe von diesem David finden wir in dem sogenannten Bußpsalm Davids, in Psalm 51, den wir aufschlagen wollen, da heißt es, dem Vorsänger ein Psalm von David. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem er zu Bathseba eingegangen war. David stellt sich sofort als Nathan ihm sagte, du bist der Mann, nicht irgendeiner. David sofort, ich habe gesündigt. Reaktion Nathan, der Herr hat dir deine Sünde vergeben. Also wie lange dauert es, bis ein Mensch aus der Stellung tiefer Sünde verwandelt ist in ein Gefäß der Begnadigung? Ich habe gesündigt, sie ist vergeben. Alles schon in Ordnung. Dann kommt noch ein Punkt, den wir noch ganz besonders näher ansehen werden. Es sind noch Köstlichkeiten da drin. Sei mir gnädig, o Gott, nach deiner Güte, nach der Größe deiner Erbarmungen, tilge meine Übertretungen. Da steht David vor Gott als ein Gesetzesübertreter von Format, war nicht nur Ehebrecher, sondern noch Mörder mit Überlegung, ganz teuflischer Überlegung und Vollzügen, die seine Befehle, was seine Befehle betrifft in dieser Hinsicht. Nach der Größe deiner Erbarmungen tilge meine Übertretungen. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Das Wort von Paulus in Römer 4. David rühmt die Glückseligkeit des Menschen, dem die Sünden vergeben sind, der allein durch die Barmherzigkeit und Gnade Gottes gerettet ist. Und da geht Paulus so weit, dass er sagt, der Prüfstein des Glaubens des Menschen Gottes besteht darin, dass er den Gott glaubt, der den gottlosen, gesetzlosen rechtfertigt. Der nicht mit Werken umgeht und nicht wirkt, sondern dem Gott glaubt, der den Gesetzlosen, den Gottlosen rechtfertigt. So stellt sich David vor den Herrn als genauso, wie Paulus schreibt. Im nächsten Augenblick steht David da als in Gottes Gerechtigkeit. Davon gerechtfertigt vor Gott. Aufgrund von Golgatha. Wasche mich völlig von meiner Ungerechtigkeit und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich kenne meine Übertretungen und meine Sünde ist beständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du gerechtfertigt werdest, wenn du redest, rein erfunden, wenn du richtest. Und so weiter, und so weiter. Liebe Geschwister, haben wir solche Augenblicke auch schon erlebt, ich darf direkt sagen, ganz sicher, dass gerade dann, wenn wir in verzweifelter persönlicher Situation um unserer eigenen Sünde willen uns beim Herrn gestellt haben, wie David hier, so wie wir waren, nicht zuerst noch frisiert und schnell die Weste mit etwas Fleckenmittel sauber gemacht und dann beim Herrn antreten wollen. Das ist dann Heuchelei. Da brauchen wir nichts von ihm zu erwarten. Und so stellen, wie wir sind, genau, sofort. Und im nächsten Augenblick sind wir weißer als Schnee, reiner als Wolle. Gottes Gerechtigkeit. Dass uns der Herr dann in einer Art und Weise begegnet, in seiner Huld, in seiner Güte und Barmherzigkeit und Vergebung. Und das darf ich bezeugen. Wenn ich gefragt werde, Bruder Muhl, woher nimmst du die Zeit, alle diese Dinge zu sehen oder dann gar noch darstellen zu können? Dann sage ich, ich weiß es eigentlich selber nicht. Aber eines weiß ich. Immer wenn ich gerade allen Grund hatte, mich dem Herrn zu stellen und zu demütigen und dazu zu stehen, kam ich im nächsten Augenblick nicht aus dem Staunen heraus, weil er mir gerade in solcher gedemütigten Stellungen augenblicklich Dinge offenbarte, nach denen ich lange gesucht hatte und keine Antwort gefunden hatte.
Das haben wir gerade heute Morgen in der Gebetsstunde gehabt, die Folge der Demut ist Reichtum, Ehre und Leben. Und Demut ist radikaler Gehorsam.
Ja, ja. Wunderbar. Ich weiß nicht, ist der Hebräerbrief oder Petrus? So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, in welcher Weise? Indem ihr um nichts besorgt seid. Was? Denn er ist für euch besorgt. Wir meinen, wenn wir meinen, oder es sogar tun, nicht nur meinen, und sorgen und so, wenn ich nicht sorge, dann ist nicht gesorgt, dann geschieht nichts und so weiter. Dann sind wir noch hochmütig vor Gott. Meinen, wir könnten etwas ohne ihn. Und dann wird es immer fauler und noch ungeschickter. Wenn Paulus schreibt, seid überhaupt um gar nichts besorgt, schreibt Paulus, sondern alle eure Anliegen werftet auf ihn, wälzt auf ihn. Und der Friede Gottes, der höher ist als jeder Verstand, wird eure Herzen und Sinne in Christo bewahren. So. Aber erst wann? Wenn wir alle unsere Anliegen auf ihn werfen, denn er ist für uns gesorgt.
Der Philipperbrief sagt, lass es kund werden mit Danksagung vor ihm.
Ja, auch noch. Und Danksagen alle Zeit für alles. Und, ja, das Register heißt, freut euch alle Zeit in dem Herrn, noch einmal, freut euch, seid um gar nichts besorgt, danket alle Zeit für alles und alle eure Anliegen werft auf ihn, breitet vor ihm aus, übergebt sie ihm. Und wenn wir sie ihm übergeben haben, dann habe ich keine Sorgen mehr. Darf ich jetzt mal so sagen? Man sagt mir dann, ja, Bruder Muhl ist so ein leichter Vogel. Der nimmt alles auf die leichte Schulter. Nein, gar nicht.
Nimm doch auf.
Was?
Nimm doch auf.
So. Also, nein, nein. Als es bei mir vor 30 Jahren auf die Magenoperation ging, meine 7 Kinder so waren und beruflich fast nichts da war nach dem Zweiten Weltkrieg und unser Familienfreund zu meiner Frau sagte, du Hilda, stopp, ist doch besser, der Herr nimmt den Arthur zu sich, hat ja keinen Wert mehr so. 3 Wochen lang wollten die mich nicht operieren, hat keinen Wert, der Mann stirbt uns unter dem Messer. Ja. Dann da hat Gott mich in die Rekrutenschule genommen, die 3 Wochen lang und mehr. Wenn ich einem Sorgengedanken Raum gegeben hätte, dann wäre mein Leben nicht ausgelöscht. Ja. Ja. Ich konnte nur mich im Herrn bergen, sein Blut durch mich strömen lassen. Ich war so schwach, wenn meine Frau sich gelegentlich über mich neigte. Sie kam dann, weil sie hieß, er wird gleich operiert. Ich blieb oben in Davos hängen. Dachte, was, Herr, warum muss ich zu so einem Dorfkräuter von Chirurg in die Hände fallen? Hat er mich beschämt? Ich werde eingebettet da oben von einem Pfleger und der sagt mir, Herr Muhl, wenn Sie von meinem Chef operiert werden, kann ich Ihnen gratulieren. Im nächsten Augenblick wusste ich, natürlich, jetzt lege dein Vertrauen ja nicht auf den guten Chef, sonst misslingt dem die Operation. Und dieser gute Chef, dieser Chirurg, hieß Dr. Jakob. Wunderbar. Kommt ein Gruß von einem Bruder mit Psalm 46. Und in dem Psalm 46 heißt es zweimal, eine hohe Feste ist uns der Gott Jakobs. Sagt sie, jetzt stimmt's. Nicht der Dr. Jakob, sondern der Gott Jakob. Ja. Und dann ein anderes Wort und dann hieß es, die Operation wurde durchgeführt. Nach 3 Wochen bekam ich einen Gruß, in Jesaja, glaube ich, 58, und deine Heilung wird eilend sprossen. So ist geschehen, hat der Herr durch die Operation, die der Chef selber, sogar in einer Ärztekonferenz, den Fall behandelt hat. Furchtbare Sache war es, aber wunderbar, da hat der Herr durch die Operation ein Wunder getan. Das gibt es nämlich auch. Habe ich danken gelernt, dass es noch solche Metzgermeister gibt, die sowas vornehmen können. Ja. Also, und so ist es dem David nun geschenkt. Herrlichkeiten Gottes, verborgene Wunder Gottes, in Worte zu fassen, nämlich, siehe, Vers 6, 11. Felder, du hast Lust an der Wahrheit im Innern und im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlernen. Wen, da diesen groben Ehebrecher und Mörder, du darfst langsam, gell? Und im Verborgenen wirst du mich Weisheit kennenlernen. Wann schenkte der Heilige Geist diesem David solche Worte, solche Kenntnis und Erkenntnis? Ja. Als er, während er seine Sünde bekannte und sich dem Herrn stellte, wie er war. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein, wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören, so werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Ungerechtigkeiten. Schaffe mir, Gott, ein reines Herz. Und erneuere in meinem Innern einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit deinem willigen Geiste stütze mich. So, jetzt kommt deine Kühnheit. Bei David, da wurde ich als Pharisäer und Heuchler entlarvt. Nämlich, noch einmal, Vers 12, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und mit deinem willigen Geiste stütze mich. Lehren will ich die Übertreter deine Wege, und die Sünder werden zu dir umkehren. Wisst ihr, was ich da gedacht habe? Du, David, gell, langsam. Es bewährst dich erst mal 2-3 Jahre und dann reden wir miteinander, ob du der bist, der die Sünder die Wege Gottes lehren soll oder nicht. Habt ihr verstanden? Gibt solche Frommen, die solche Rezepte erteilen? Nicht wenige. Vollständig falsch. Ein solcher Mensch ist in solchen Augenblicken von Gott selbst belehrt nach dem Herzen Gottes. Und für dessen Worte haben dann Sünder ein Ohr. Der spricht nicht von oben herab zum räudigen Hund, sondern von unten herauf. Meine Sünde war so groß, die dessen, mit dem ich jetzt zu tun habe, kann unmöglich so groß sein. Den achte ich noch höher als mich selbst. Dann hat er ein Ohr und versteht. Und dieser Sünder kehrt um zum Herrn. Und dann ist eine ganze Sache. Dann hat der Geist Gottes das gewirkt. Lehren will ich die Übertreter deine Wege. Und die Sünder werden zu dir umkehren. Denn du hast keine Lust an Schlachtopfern, sonst gäbe ich sie. An Brandopfern hast du kein Wohlgefallen. Hat David bis ins Herz Gottes hineinschauen können? Nein. Nicht nur hineinschauen, sondern der ruhte mitten im Herzen Gottes. Unser Leben ist mit Christus erborgen in Gott. Dem genügt das nicht. In dem Gott, der in einem Lichte wohnt, wo niemand zukommt, sind wir mittendrin in seinem Herzen geborgen und verborgen. Scheint mir, das dürfte reichen, um völlig zur Ruhe zu kommen. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht. Nach Geist, Seele und Leib. Das war Psalm 51. Ein sehr wichtiges Wort im Psalm 17, Vers 3. Sehr wichtiges Wort, das auch für einen Lehrer in Christo sehr wichtig ist. Scheinbar kleine Aussage, die man wieder überliest anstatt liest. 3, Psalm 17, du hast mein Herz geprüft, hast mich des Nachts durchforscht, du hast mich geläutert, nichts fandest du. Wenn Gott einen Sünder geläutert hat, was findet Gott denn nachher noch? Nur die Frommen finden noch allerhand. Nichts fandest du? Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Na, das müssen wir uns etwas Gedanken machen. Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Das Gegenteil davon haben wir schon gehört. Mit dem Munde segnen sie und in ihrem Herzen fluchen sie. Stimmt dann Mund und Herz überein? Grauenhafte Sache. Aber der Aufrichtige, das ist Gott selber und Jesus Christus im Heiligen Geist, da gilt das Wort 100%. Was der Mund Gottes ausspricht, entspricht genau den Gedanken seines Herzens. Mein Mund geht nicht weiter als mein, mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. In Bezug auf Gott und Christus hat das lehrmäßig folgenden Inhalt. Ist nicht unsere Bibel Gottes Wort? Welches durch den Mund Gottes ausgegangen ist, das ist uns klar, ja. Aber was wissen wir jetzt nach diesem Wort? Im ausgesprochenen Wort Gottes, schriftlich, uns in die Hände gelegt, ist alles vorhanden, was an Gedanken Gottes in seinem Herzen ruht. Darin ist nicht mehr als das, was er ausgesprochen hat. Das hat die Konsequenz, lehrmäßig jetzt, wenn Paulus schreibt, dass die Dinge, die ihm geoffenbart worden sind, in Gott verborgen waren, und erst ihm geoffenbart, haben Lehrer daraus gemacht, jetzt Achtung, also ist im Alten Testament nichts zu finden, vom Geheimnis des Leibes des Christus. Falsch. Alles, was in Gott verborgen ist, das sind seine Gedanken, die sind in seinem Wort. Sein Mund hat sie ausgesprochen, den Propheten gegeben, aber sie wurden nicht geoffenbart. Wir haben die Sache sehr fein im Römerbrief. In den ersten Versen sagt er, alle die Dinge des Evangeliums Gottes, dessen Diener ich geworden bin, die hat Gott schon längst verheißen, den Propheten, aber ihnen nicht geoffenbart. Das war sogar für sie versiegelt und verschlossen. Und in den letzten Versen vom Römerbrief schreibt Paul, darf Paulus schreiben, das, was Gott verborgen hielt, in seinem Wort, nicht verheißen hat schon, schriftlich hat festlegen lassen, alles schon da, aber niemand geoffenbart worden. Wir haben ja das deutlich in Bezug auf unsere zeitprophetischen Darstellungen. Denn Daniel alles genau literarisch nach Wort und Schrift übergeben, aber versiegelt, verschlossen bis zur Zeit des Endes. Und alle die Geheimnisse Gottes in Bezug auf den Leib des Christus, die sind im Alten Testament so wunderbar vordargestellt und vorhanden, aber nicht geoffenbart, bis der vornehmste aller Sünder begnadet worden war, Saul von Tarsus. Und erst dem hat Gott alle diese wunderbaren Dinge des Alten Testamentes geoffenbart. Denn alles, was jenen widerfuhr, widerfuhr ja ihnen um unser Willen, zu unserer Belehrung und Ermahnung. Also, das wunderbare Wort, mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Dürfen wir uns auch mal selber prüfen, ohne uns zu quälen natürlich. Das, was ich jetzt gesagt habe, entspricht das genau dem, was ich gedacht habe. Oder überlege, was da drin vorgeht. Vor unserem Gott ist das so.
Jetzt habe ich eine Frage dazu. Wenn ich jetzt gegen irgendeinen Bruder oder irgendeinen Menschen in meinem Herzen einen Gedanken habe, mal so richtig eins auszuwischen. Dem fehlt mal so ein bisschen mit dem Holzhammer auf dem Kopf, ja? Das ist in meinem Herzen. Mhm. Jetzt sage ich aber, weil ich überlege, ach, was nützt dem das? Könnte ich das nicht irgendwie so sagen, dass es ihm aufbaut und so weiter? Mhm. Und sage ihm jetzt wohl auch das, was mich bewegt, ohne das nun mit Worten zu nennen, in einer Weise, dass der sagt, oh, der hat mich verstanden. Ja, hat nun Gott meinen Gedanken im Herzen umgepolt, ja, in eine Form hineingebracht, dass er meiner Zunge erlaubte, diesen Gedanken nur so auszusprechen.
In dieser Weise, in dieser sanften Weise, ja. Also zuerst hast du in deinem Herzen dem eine runtergehauen.
Ja, aber so richtig.
Jawohl, jawohl. So Gott, nicht wahr?
Ja, ja.
So. Ja. Dann hat der Geist Gottes dir gesagt, also mein Lieber, das entspricht nicht dem meiner Mahnung, lasset eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen, nicht wahr, mit dem Holzhammer. Ne? Ja. Und dann hast du dich dir sagen lassen und hast in deinem Herzen deine Überlegungen umgeschalten, nicht? Dann ist richtig, ne? Wenn es dann so rausgekommen ist. Weil ja, die Überlegungen zum Guten, die waren ja auch in deinem Herzen dann, ne?
Ja, das ist eben die Frage.
Ja.
Da kannst du noch was drüber sagen.
Psalm 33, 11. Der Ratschluss Jehovas besteht ewiglich. Die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Ist das nicht wunderbar? Was wissen wir jetzt vom Ratschluss Gottes? Da muss wohl alles geschehen. Aber mehr als 90% sind böse Dinge. Und jetzt das Gegenstück heißt, die Gedanken seines Herzens, die offenbaren sich in seinem Vorsatz, der darin besteht, das ganze Weltall in Christo eines Tages unter ein Haupt zusammengefügt zu haben. Das sind die Gedanken seines Herzens. Die Gedanken seines Herzens sind immer mindestens gut. Noch schöner ist in seinen eigenen Augen wohlgefällig. Und erst dann, wenn nur seine Liebe noch sich auswirken kann, dann vollkommen. Vollkommen. Der Wille Gottes, gut, wohlgefällig, vollkommen. Wille sind Impulswerte des Herzens, in dem Fall Gottes. Im Herzen Gottes ist nie etwas Ungutes, auch nicht das Geringste zu finden. Er selber ist Licht und wie viel Finsternis in ihm? Gar keine Finsternis in ihm. Gedachte Gott, es gut zu machen, als er die bösen Gedanken der Brüder des Josef zur Durchführung genehmigt hat. Gedachte er, es gut zu machen. Ja. Er sagt ja, Josef seinen Brüdern, als die zu Tode erschrocken, hören, ich bin Josef, den ihr verkauft habt. Ihnen aber sofort sagt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht, ist eine sonderbare Begründung. Denn nicht ihr habt mich nach Ägypten gebracht, etwa, sondern Gott. Da waren die nochmal stutzig, nicht? Und ihr auch, und ich auch. Jetzt hätten ja seine Brüder überlegt können, ja was? Nicht wir? Gott? Ja, dann sind wir ja fein raus, nicht? Dann sind wir ja fein raus. Gar nicht, wie fährt Josef weiter. Ihr allerdings gedachtet es, böse zu machen. Gott aber, da er eure Herzen, Gedanken, die bösen, erforscht und erkannt hat und sie euch zur Durchführung genehmigt hat, gedachte er es, gut zu machen, sodass heute das ganze Haus eures Vaters gerettet ist, ganz Ägypten ist gerettet und die ganze Welt ist gerettet. Und der Hungersnot. So. Also, Sogar dann oder immer dann, wenn Gott böse Anträge seiner Geschöpfe oder gute Anträge seiner Geschöpfe, an denen er aber kein Wohlgefallen hat, da gibt es so etwas. Die ganze Gesetzgabe vom Sinai, das ganze Werden der Gesetzgebung am Sinai läuft unter dieser Gottesordnung. Ist das Gesetz heilig, gerecht und gut? Jawohl. Hat Gott Wohlgefallen daran? Nein, sagt der Sohn zum Vater, an dem hast du kein Wohlgefallen. Du hast Wohlgefallen an der Barmherzigkeit. Das Gesetz richtet den Menschen ohne Barmherzigkeit. Du hast es nur für gut gefunden, dieses unbarmherzige Gesetz für eine Zeit lang als Zuchtrute auf Christus hin, auf Israel legen zu lassen, durch Anträge auf Anträge, Anordnungen von heiligen Engeln hin, entstand das Gesetz unter Genehmigung Gottes. So. Gott gedenkt es immer gut zu machen, oder? Willigt nur dann böse Anträge der Herzen zur Durchführung, wenn er für sich weiß, wie viel Gutes er gerade dadurch dann in seiner Gottesmöglichkeit aufgrund von Golgatha daraus entwickeln kann, umschalten kann. Auf Barmherzigkeit und Vergebung und Gnade und was alles im Herzen Gottes ruhen mag. Deine Gedanken von Geschlecht zu Geschlecht. Psalm 40, Vers 5. Vielfach hast du deine Wundertaten und deine Gedanken gegen uns erwiesen, Jehova, mein Gott. Nicht kann man sie der Reihe nach dir vorstellen. Wollte ich davon berichten und reden, es sind ihr zu viele, um sie aufzuzählen. Und diese Gedanken im Herzen Gottes sind so überragend wunderbar. Wir denken an ein Wort in Klagelieder 3,33. Nicht von Herzen plagt er die Menschenkinder. Das ist ihm alles zuwider. Das sind alles nur Genehmigungen, die er erteilt, um denen, die die Anträge stellen, einmal ihren Willen zur Durchführung zu erlauben. Dass die nicht sagen können, ja, Gott, du hast uns ja nie etwas erlaubt, was wir beantragt haben. Gott will auch denen gegenüber völlige Gerechtigkeit üben. So lesen wir immer wieder um der Engel willen, um der Geschütze willen, um der Sache willen, um ihrer Herzensherzigkeit willen, hat Gott ihm das Gesetz aufnehmen lassen, dass ein Israelite, wenn ihm eine Frau, die er geheiratet hat, nicht passte, aus irgendeinem Grund, ihr einen Scheidepreis geben könnte. War das nach dem Herzen Gottes? Nein. Um Willen, um Geschöpfe Willen, um dieser Situation Willen. Ja. Alles ist vom Herzen Gottes aus in guter Gesinnung, Richtung sich aller zu erbarmen in die Herrlichkeit hinein. Die Worte in Jesaja 55, 7, 8, 9 haben wir wohl schon angeführt, mehr als einmal. Wir lesen sie aber noch genau. Jesaja 55. eine Einladung von Vers 6 an. Suchet Jehova, während er sich finden lässt. Rufet ihn an, während er nahe ist. Sogar der Gesetzlose verlasse seinen Weg. Wie wunderbar ermahnt Gott. Der Gesetzlose verlasse seinen Weg. Und der Mann des Frevels seine Gedanken. Was für einen Weg soll der Gesetzlose verlassen? Wissen wir das jetzt? Nicht den äußeren. Das Herz des Menschen, er denkt seinen Weg, den Weg des Herzens soll er verlassen. Da liegt die Ursache, da liegt die Quelle. Bewahre dein Herz mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens, die innersten Impulsstellen. Der Mann des Frevels verlasse seine Gedanken und er kehre um zu Jehova, so wird er sich seiner erbarmen, des Gesetzlosen. Glaub dem Gott, der den Gesetzlosen rechtfertigt. Da hört ja bei uns Frommen alles auf. Das fehlte gerade noch, dass ein Gesetzloser gerechtfertigt wird. Sind seine Gedanken ein bisschen anders als unsere Gedanken? Je frömmer sie sind bei uns nach unserer Meinung, umso weniger sind sie die Gedanken des Herrn. Nach unserer Meinung. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn wie die Himmel höher sind als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. So. Was haben wir noch? Vielleicht als letztes Psalmwort. Psalm 33, Vers 11. Aha ja, sehr fein. Ah, das haben wir schon gehabt, ja. Entschuldigung, danke, Herr. Unterschied zwischen Ratschluss und Gedanken des Herzens. Ne? Ratschluss sind die Gedanken der Herzen der Geschöpfe berücksichtigt, soweit Gott sie genehmigt hat. Aber die Gedanken seines Herzens sind ganz anders. Nun, Paulus in Römer 9. Gott verstockt, wenn er will, und er verhärtet, wenn er will, und er begnadet, wenn er will. Jetzt kommen wir und sagen, ja, was kann dann der dafür, wenn Gott dem sein Herz verstockt? Was können wir dafür, dass Gott uns begnadet hat? Und dann lesen wir noch, dass wir Auserwählte sind vor Grundlegung der Welt von Gott und dass er uns zuvor bestimmt hat, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Können wir uns natürlich nur freuen, ne? Soweit wir dazugehören dürfen. Ja, und die anderen, die er nicht auserwählt hat und die er nicht zuvor bestimmt hat zu solcher Herrlichkeit, was können die dafür? Paul greift einen klassischen Fall hervor. Pharao, König von Ägypten. Als Gefäß des Zorns. Na, was kann der Pharao dann also dafür? Mose hat bereits 40 Jahre hinter sich, nachdem er aus Ägypten geflohen ist, ist 80 Jahre alt geworden. 40 Jahre die Kleinviehherden seines Schwiegervaters Jethro gehütet am Sinai. Jetzt kommt Gott zu ihm und sagt, Mose, du ziehst nach Ägypten und führst mein Volk aus Ägypten heraus, aus der ägyptischen Knechtschaft. Mose entschuldigt sich und sagt also bitte nur nicht mich. Und so weiter. Von der Köstlichkeit mit dem Stab und der Schlange darf ich jetzt nicht reden, sondern da mit der Berufung Mose zum Erlöser Israels aus Ägypten, da sagt Gott schon zu Mose, ich werde das Herz des Pharao verstocken. So. Da haben wir ja nicht. Also, was kann der Pharao dafür, wenn Gott einfach für sich beschlossen hat, ich verstock das Herz des Pharao. Bei solchen Zeugnissen der Schrift dürfen wir vor den Herrn treten und immer die Frage stellen, Herr, wie geht das dann im Einzelnen zu? Wie ist der Ablauf der Dinge selbst? Wie geht das zu? Jetzt geschieht die Sache. Jetzt kommt, wird beschrieben im Gotteswort, wie das zugeht. Mose und Aaron treten zum ersten Mal vor den Pharao. Unser Gott gebietet dir, Pharao, lass mein Volk ziehen in die Wüste, um mir zu dienen. Was lesen wir jetzt? Da verstockte der Pharao sein Herz. Nein. Dann schickt Gott das erste Plagewunder. Dann schreit der Pharao zu Mose, hilf. Mose tritt ein in Fürbitte und Gott schont. Die beiden treten zum zweiten Mal vor den Pharao, lass mein Volk ziehen. Da verhärtete der Pharao sein Herz. Dann kommt das zweite Gerichtswunder. Wieder schreit er. Wieder hört das der Schrecken auf. Sie erscheinen zum dritten Mal vor Pharao. Da erhob der Pharao sein Herz. Überhob er sein Herz. Nein. Zum vierten Mal, zum fünften Mal, zum sechsten Mal, zum siebten Mal verstockte der Pharao sich selbst. So. Jetzt kommen sie, ich glaube ja 10 Wunder, nicht? Jetzt kommen sie zum achten Mal vor den Pharao. Lass mein Volk ziehen. Und jetzt beim achten Mal lesen wir, da verstockte Jehova das Herz des Pharao. Das heißt auf Deutsch, so Pharao, du willst immer noch nicht, nein, dein Wille geschehe. Und in dem Moment kann er nicht mehr zurück. Also wann erst verstockt Gott das Herz eines Menschen? Erstmal. Wenn er 7 Mal gewarnt worden ist, mit Wundern und Zeichen, wenn nötig. Erst dann. Hören wir einen Apostel Paulus, schlagen wir den Römerbrief auf. Kapitel. Ja. 2, Vers 4. Paulus richtet sich hier allgemein an den Menschen. Wer ist? Erster Vers. Wer bist du, o Mensch? So. In Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut? Hat also Gott mit dem Pharao auch zuerst ein Reichtum von Güte und Langmut unter Beweis gestellt. Stellen wir vor, hat ihm zuliebe noch 7 Wunder, Gerichtswunder, durchführen lassen, damit er siebenmal hat merken können, es handelt, er hat zu tun mit dem wahrhaftigen Gott und mit keinem Geringeren. Und siebenmal hat Mose für ihn gebetet, nicht, dass Gott die Schrecken weggenommen hat. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Jetzt, nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst Zorn auf den Tag des Gerichts. Also woran liegt es? In der Stellung des Herzens der Geschöpfe. Ganz klar. Ein anderes Wort haben wir noch. Schreibt Paulus auch hier, dass Gott sie dahingegeben hat nach der Verstocktheit ihres Herzens. Genau gleichfalls. Achso, danke. Warum hat Gott sie dahingegeben in den Gelüsten ihrer Herzen, in Unreinigkeit und so weiter? Nein, das Wort Verstocktheit ist noch irgendwo da. Aha. Ja, nun. Ja, was ist jetzt dann mit einem Menschen, wenn es so weit gekommen ist, dass Gott sein Herz verstockt ist? Bitte. Und die Verstockung, die Gott vornimmt, ist ja nur eine Bestätigung dessen, was der Betreffende will. Der will ja nichts wissen von Gott, sich nicht von Gott weisen lassen. Nicht? Ja, sagt Gott, dein Wille geschehe. Schon ist geschehen. So. Aber jetzt, wie war es mit den 12 Jüngern Jesu in Bezug auf Verstockung der Herzen? Was meinen wir? Wer weiß etwas? Der arme Judas muss wieder dran. Nein. Bitte? Judas. Es heißt, denn ihre aller Herzen der Jünger waren verstockt und verstanden nicht, da ihre Herzen verstockt waren. Was heißt das jetzt für uns? Ist die Tatsache, wenn ein Herz eines Geschöpfes verstockt ist, dass die Situation hoffnungslos ist? War die Situation bei den Jüngern deshalb hoffnungslos, weil ihre Herzen verstockt waren? Gar nicht. Ne? Wir tragen diesen Schatz als Menschen in irdenen Gefäßen. Solange ein irdenes Gefäß in den Händen des Töpfers noch weich ist, da kann er noch mal was machen. Wenn er das sich selbst überlässt und der Ton, Töpferton, eintrocknet, dann wird es immer härter. Nicht? Und wenn das ganz hart gebrannt ist, dann braucht es nur einen Schlag auf das verhärtete Tongefäß. Und es ist zerschlagen und zerbrochen. Was ist dann? Einen zerschlagenen Geist und ein zerbrochenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Wozu verstockt also Gott? Damit der Verstockte gerettet werden kann. Damit ihm geholfen werden kann. Beim Pharao wurde das sofort offenbar. Die Verstockung hatte einen Höhepunkt, die Verhärtung des Herzens erreicht, als Gott die 10. Plage, die Tötung der Erstgeburt, vollziehen ließ. Mose und Aaron werden gerufen, zieht mit eurem Volk, sofort. Nicht so, nein. Was sagt er dem Mose jetzt? Zieht hin und dienet eurem Gott und segnet auch mich. Und segnet auch mich. Was heißt denn das? Ohne Zweifel, sagt die Schrift, wird der Niedrige vom Höheren gesegnet. Da stellt sich der Pharao auf einmal unter die Macht des Gottes des Mose und wagt was zu sagen. Segnet auch mich. Da ist der erste Lichtschimmer von einem zerschlagenen, verhärteten Gesetz des Zornes. Weshalb hat Gott uns nicht erwählt? Weshalb? Weil wir nicht sind. Weil wir die erbarmungswürdigsten Tröpfe sind in seinen Augen, die er vor Grundlegung der Welt schon auf der Erde herumirren hat sehen. Als er den da gesehen hat, hat er gesagt, oh, das ist auch so einer. Also er muss sich gleich zuerst dran nehmen. Das ist wieder einer dieser Erstlinge, dieser hoffnungslosen Titel. Er sah mich zappeln in meinem Blut und sprach, in deinem Blut lebe. So steht geschrieben. Deshalb sind wir Erstlingen auserwählt, weil die Barmherzigkeit Gottes nicht anders konnte, weil wir die Barmherzigkeit am nötigsten hatten. So. Also es ist alles andere als eine Ehre, ein Auserwählter Gottes zu sein. Alle anderen sind besser. Zu welchem Zweck hat Gott uns auserwählt? War Abraham ein Auserwählter Gottes? Ein Einzelner, haben wir gehört, unter der ganzen damaligen Menschheit. Damit ein Tag kommen konnte, wo Gott zu diesem einzig auserwählten Menschen sagen konnte, in dir und deinen Samen werden gesegnet werden alle Generationen der Erde. Sogar noch der Pharao auf seine Bitte hin. War Josef auserwählt von seinen 11 Brüdern? Jawohl. Zu welchem Zweck? Damit ein Tag kommen konnte, das ganze Haus Israel ist gerettet, ganz Ägypten ist gerettet und die ganze Welt ist gerettet. Also wozu gibt es Auserwählte? Damit Gott einen Organismus habe, durch den er die Nicht-Auserwählten retten kann. Stimmt so langsam. Können dann sogar Ungläubige, wenn sie die Dinge so hören, sagen, ja, wenn das so ist, dann können wir nichts mehr dagegen haben. Dann können wir nur staunen. Aber wo wird das so verkündigt? Also, was nichts ist in der Welt, das hat Gott auserwählt. Wozu? Und jetzt zuerst. Um das, was etwas ist, zunichte zu machen. So steht geschrieben. Ja. Da müssen zuerst alle verhärtet werden, als Gefäß des Zorns zerschlagen werden, damit sich Gott ihrer erbarmen kann. Darf man so sagen? Nein, so muss man sagen. Weshalb hat er denn alle zusammen in den Unglauben Ungehorsam eingeschlossen? Auf dass er sich der ganz frommen erbarme. Wäre ich nicht dabei. Auf dass er sich aller erbarme. Hat jemand etwas dagegen? Das wäre gefährlich. Will ich etwas sagen? Ich habe schon manches gesagt. Ah ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Und da musst du mir eine runterhauen.
Das kann ich ja gar nicht.
Also. Auf das, bitte.
Nachahmen.
Amen.
Keine Angst, keine Angst.
Gleich eine Frage, wie hast du die Sache gedacht? Willst du heute Nachmittag noch etwas sagen, oder?
Nein.
Ist frei, heute ist frei.
Ja, heute Nachmittag.
Heute Nachmittag, und nur heute Abend.
Heute Abend wieder
noch prophetisches Wort. Ja.